letzte Woche hat mich Kalle gefragt, was ist denn das Thema für deine Predigt? Dann habe ich gesagt, Vergebung. Weil letzte Woche dachte ich noch, es wäre Vergebung. Heute bin ich eine Woche weiser und schlauer und habe gelernt, dass Vergebung vor der Versöhnung kommt. Das Ziel von Vergebung ist immer Versöhnung. Und deswegen möchte ich euch was von Versöhnung erzählen. Dieses Thema habe ich schon bestimmt 4 Wochen im Kopf und ich finde das ganz interessant, dass vor 2 Wochen ja auch der Stefan von Twardowski hier gepredigt hat und auch über das Thema Vergebung. Wer hier war, kann sich vielleicht daran erinnern. Letzte Woche Franks Predigt hatte auch was damit zu tun, wer ist denn schuld? Nicht die anderen sind schuld, sondern ich bin schuld. Ich muss auch bei mir gucken. Ja, ich hoffe, ihr seid alle aufmerksam. Am Anfang wird es ein bisschen theoretisch, aber egal. Ne? Man ist ja auch hier, um zu lernen. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, seid ihr versöhnt mit Gott? Gerhard? Danke. Die meisten glauben, dass sie es sind. Wisst ihr, was Versöhnung mit Gott bedeutet? So, nur mal so im Kopf zu haben. Es gibt eine schöne Bibelstelle, die steht in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Ich komme mit diesem Ding nicht so richtig. Es ist immer schön, wenn man mitlesen kann für euch. Deswegen gibt es das auch nochmal an der Wand. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Hier werden wichtige Punkte genannt. Also, Gott hat uns mit sich durch Jesus versöhnt. Gott hat uns unsere Sünden nicht angerechnet, steht da. Was ich ganz interessant finde, er hat das Wort der Versöhnung in uns gelegt. Also, wenn ihr denn Christus angenommen habt, dann liegt das Wort der Versöhnung in euch. Und wir sind jetzt Botschafter für Christus und bitten andere, lasst euch versöhnen mit Gott. Das bedeutet, egal ob du schon Christ bist oder ob du noch nicht Christ bist, du kannst nur dann mit Gott versöhnt sein, wenn du deine Sünden zu Jesus bringst und er sie dir vergibt. Also Versöhnung ist die Begründung oder die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott versöhnt werden. Gott kann mit uns keine Gemeinschaft haben, wenn wir nicht so leben, wie es ihm gefällt. Und das Gute ist aber, dass selbst wenn wir schon Christen sind, wir doch immer wieder auch zu Gott kommen dürfen. Ja, irgendwie will er nicht, ne? Da gibt es dann eine neue Folie. Genau. Meine Kinder, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, bei Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also wenn jemand sündet, dann haben wir einen Fürsprecher. Und dann wiederum darfst du dir vor Augen halten, was also in 2. Korinther 5, Vers 17 stand, ist jemand in Christus. Also wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Geht es also um unseren Stand. Hier geht es nicht um unseren Zustand. Das ist was, was wir manchmal verwechseln. Stand und Zustand. Kennt ihr den Unterschied? Also, was ist zum Beispiel der Familienstand? Du bist verheiratet. Und wie ist der Zustand deiner Ehe? Sagt jetzt darüber nichts aus, ne? Genauso ist dein Stand, du bist Kind deiner Eltern. Aber wie welchen Zustand diese Beziehung hat, das weiß man dadurch auch noch nicht, ob ihr euch vertragt oder nicht. Früher war es noch viel wichtiger als heute, welchen Stand man hatte, ob man Adliger war oder ob man zum Stand der Kleriker gehörte oder der Bürger oder der Bauern oder der Leibeigenen. Das ist ja heute nicht mehr ganz so. Aber auch vor Gott gibt es einen Stand, wenn auch nicht in diesem soziologischen Sinn. Bei Gott gibt es einmal den Stand des Gerechtfertigten und des Versöhnten, der Frieden mit Gott hat. Und dann gibt es den Stand des Unerlösten, der im Unfrieden mit Gott unversöhnt lebt. Entscheidend ist, dass wir uns diesen Stand des Gerechtfertigten nicht verdienen können, indem wir uns abrackern, sondern in diesen Stand werden wir hineingeboren. Da werden wir wiedergeboren. Das ist nicht, wo wir uns abrackern und kämpfen müssen. Da kommen wir rein durch Geburt. Das bedeutet trotzdem, wir müssen den ergreifen. Wir müssen ihn nur ergreifen, aber wir müssen ihn ergreifen. Werde, was du bist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Werde, was du bist. Es gibt jetzt nochmal einen schönen Bibeltext, den stellen wir uns vor, und zwar Römer 5, 1 bis 11. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen, ist ein bisschen komplexer.
Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat.
Ja, vielen Dank. Ist eine Menge Text. Wenn man das so hört, ist es auch ein bisschen schwierig, das aufzunehmen. Deswegen so ein paar prägnante Punkte gibt es jetzt nochmal zum Mitlesen. In Vers 1 steht, wir sind gerechtfertigt worden durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind gerechtfertigt. Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. In Vers 9 steht, Wir sind jetzt durch das Blut Christi gerechtfertigt worden. Vers 10. Durch den Tod seines Sohnes sind wir mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Und Vers 11. Durch Jesus haben wir jetzt Versöhnung empfangen. Das ist das so in Zusammenfassung. Alle Aussagen stehen im Indikativ, also das Sein. Dieser Indikativ zeigt uns an, was wir sind. Das sind keine frommen Wünsche, sondern das ist Realität. Das ist so. Vor Gott gilt das bereits. Auch wenn sich das nicht so anfühlt. Vor Gott ist das so. Und jetzt, werde, was du bist. Nimm deinen Stand ein. Nimm dein Erbe an. Wir sind schon gerechtfertigt. Wir sind schon versöhnt und wir haben schon Frieden mit Gott. Aber unser Zustand redet uns ein, na, ob das jetzt mal schon so reicht. Wie oft hast du denn Bibel gelesen in der letzten Woche? Bist du etwa schon wieder nicht aus dem Bett gekommen, um zum Gottesdienst zu gehen? Ich meine, ihr seid alle hier, also euch betrifft das nicht. Aber wie ist denn das mit dem Zustand im Herzen? Da passt manchmal was nicht ganz zusammen. Aber für uns wichtig, wir sollen unsere Stellung bei Gott einnehmen, die wir da haben, unseren Stand, indikativ. Und wir sollen werden, was wir sind, imperativ. Das taucht immer wieder auf in der Bibel. Also es ist so ein bisschen so ein Paradox, so ein bisschen so ein Widerspruch, aber tatsächlich ist es so. Ich habe, vielleicht kann sich der eine oder andere an die letzte Predigt erinnern, die ich gehalten habe, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darum ging es. Und da habe ich das auch schon gesagt. Dieser Unterschied zwischen Indikativ und Imperativ. Da gibt es also einmal den Indikativ, steht in Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann gibt es den Imperativ. Da steht, wenn ihr Christus angenommen habt, dann wandelt auch in ihm. Gewurzelt, auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, seid überfließend mit Vergebung. Also wenn ihr ihn angenommen habt, dann wandelt auch darin. Ne? Beides gehört zusammen. Aktiv Christ sein Leben. Wandeln heißt einfach in Bewegung sein. Wenn wir leben, dann sind wir in ihm. Wir bewegen uns in ihm. Einige aus dieser Gemeinde sagen, ja, es wäre schön, wenn man Griechisch kann und würden gerne mal Griechisch lernen. Und deswegen gibt es jetzt einen ganz kleinen Griechisch-Exkurs, einen ganz kleinen. Und zwar steht in Römer 5, Vers 1, wir haben Frieden mit Gott. Und das heißt auf Griechisch, ich homen. Richtig ausgesprochen, Andreas? So ungefähr. Und das ist der Indikativ. Und es steht nicht da, wir mögen Frieden mit Gott haben. Das wäre dann Echo-Ho-Men mit zwei O. Und diese Form ist der Optativ, das ist die Wunschform. Das ist so, wie wenn wir sagen, Herr, wir bitten dich oder Herr, wir möchten dich bitten. Oder wenn wir sagen, ich bin Christ oder ich möchte gern Christ sein. Nein, wir haben Frieden mit Gott. Und dieser Frieden mit Gott ist die Grundlage für unser gesamtes Leben. Dass Gott uns unsere Sünden vergibt und uns dadurch mit sich selbst versöhnt, das ist die Basis für unsere Identität, für unser wirkliches Sein und auch die Basis für unsere Beziehung mit anderen. Und deswegen sage ich euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Versöhnung mit Gott, die macht uns frei, zur Versöhnung mit mir selbst. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir versöhnt sind mit Gott, dann kommt die Versöhnung mit mir selbst. Sobald ich weiß, wer ich bin, dann fällt vieles von mir ab. Das Alte ist wirklich vergangen, Neues ist da, Neues ist geworden. Und dann kann ich lernen, Frieden mit meiner Vergangenheit zu haben, mit all den schrecklichen Erlebnissen und Verletzungen, die ich hatte. Wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin. Vielleicht hattest du keine schöne Vergangenheit. Vielleicht Bist du als Kind missbraucht und geschlagen worden? Vielleicht wurdest du in der Schule gehänselt. Vielleicht sind deine Eltern früh erkrankt und gestorben. Vielleicht hat dich dein Partner verlassen oder du bist betrogen worden. Vielleicht bist du drogenabhängig oder alkoholabhängig. Du bist spielsüchtig oder internetsüchtig. Vielleicht hast du auch nur lauter kleine Kleinigkeiten, die gar nicht so groß sind und trotzdem leidest du enorm darunter. Aber das Alte ist wirklich vergangen. Neues ist da in Jesus. Allerdings sagt niemand, dass der Weg einfach ist. Das Gute ist, es ist möglich, mit Jesus Frieden mit der Vergangenheit zu finden. Das ist ein Prozess. Und es ist wichtig zu wissen, dass das ein Prozess ist. Also es gibt renommierte Seelsorger, die sagen, zum Beispiel eine neue sexuelle Identität aufzubauen, das dauert im Schnitt ungefähr 7 Jahre. Das ist nicht so einmal beten und gut ist. Das ist ein Prozess über Jahre. Aber der Prozess ist möglich mit Jesus. Und wenn diese deine neue Identität, dieses Sein von dir dann stabil ist, dann wird daraus Frucht entstehen. Und zwar nicht, weil du dich selbst abrackerst und mühst, sondern weil du dich darauf besinnst, dass du eine neue Kreatur bist. Die Frucht schafft Gott. Und wir, unsere Aufgabe ist, in Abhängigkeit zu Gott zu leben. Also der Kampf besteht nicht darin, Frucht zu bringen, sondern der Kampf besteht darin, in Jesus zu bleiben. Erschreckend ist, viele Leute wollen ja oft auch gar keine Hilfe. Habt ihr das schon mal festgestellt? Die wollen keine ganzheitliche Lösung. Das ist das Hauptproblem. Sie pflegen sogar ihre Unversöhnlichkeit und sie pflegen ihren Hass und ihr nicht vergeben wollen. Und warum, ja, fühlen sich da auch irgendwie wohl drin? Würden sie natürlich nicht eingestehen, aber trotzdem. Manchmal kommen sie zwar in die Seelsorge, aber eigentlich suchen sie da auch nur die Aufmerksamkeit. Oder sie möchten bebetet werden, sage ich mal in Anführungszeichen. Sie suchen nicht die wahre Gegenwart Gottes und das Heilwerden in seiner Gegenwart. Vielleicht wollen sie keine Heilung und Vergebung, weil sie nicht wissen, was dann kommt. Vielleicht könnten sie auch ihr soziales Netz verlieren mit all den Sicherheiten, vielleicht ihre alten Freunde. Vielleicht stünden sie finanziell schlechter da. Vielleicht ist es auch so, dass die negativen Gefühle, die sie haben, die einzigen Gefühle sind, die sie kennen. Und sie können sich gar nicht vorstellen, dass es noch was anderes gibt. Sie haben Angst, das aufzugeben. Jeder Mensch muss für sich diese Entscheidung selber treffen. Die Entscheidung zu sagen, ja, Gott, ja, ich komme zu dir, ich möchte von dir berührt werden in meinem Herzen. Ich möchte, dass du mich veränderst. Ich möchte dich reinlassen in mich. Ich möchte wirklich Veränderung erfahren. Unsere Aufgabe ist dann nur Botschafter für die Liebe Christi zu sein. Also diese Versöhnung mit mir selbst, da habe ich mal so 3 wichtige Punkte, die ich euch sagen möchte. Das eine ist, das Sein. Die Frage nach meiner Existenzberechtigung. Existenzberechtigung ist so ein Wort, Daseinsberechtigung. Wenn man so das Gefühl hat, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Mich dürfte es eigentlich gar nicht geben. Vielleicht ist man abgelehnt worden als Kind, war ungewollt, ist was auch immer es ausgelöst hat, man das Gefühl hat, nee, ich gehöre hier nicht her. Ich bin hier ein Fremdkörper in dieser Welt. In meinem Körper ein Fremdkörper und in dieser Welt. Und es ist so, dass bei Jesus, dass du da sein darfst. Du wirst ganz akzeptiert von Gott. Du wirst geliebt von Gott. Das ist so ein ganz schönes Bild wie ein Baby auf dem Arm seiner Mutter. Es ist gut und schön, dass du da bist, vermittelt die Mutter dem Kind. Das Kind kann das noch gar nicht hören und verstehen, aber es kann es aufnehmen mit seinem ganzen Sein. Die Mutter sagt, ich freue mich, dass es dich gibt. Ich sorge für dich. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben für irgendwas. Ich bin da. Alles ist gut, ich bin da. Du bist gewollt, du bist gewünscht. Bei mir bekommst du alles, was du brauchst. Und weil Gott mich mit sich versöhnt hat, schafft er mir den Rahmen, wo ich zunächst mal einfach nur sein darf. Ich muss mich nicht verändern erstmal. Ich muss erstmal noch gar kein Lösungskonzept haben für alles Mögliche. Ich darf nur da sein. Und indem ich da sein darf, lerne ich auch, mich selber auszuhalten. Auch wenn ich mich eigentlich gar nicht leiden kann. Aber Gott kann mich leiden. Dieser Ort des Seins ist ein Ort, wo ich lerne, Ja zu mir zu sagen. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Dann kommt der zweite Punkt, die Identität. Das ist die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? Wer sein darf, der kann nun auch hinschauen lernen, was für Gedanken und für Gefühle überhaupt in ihm ablaufen. Erst weil ich von Jesus angenommen bin, habe ich dafür den nötigen Halt. Den hätte ich sonst gar nicht. Es ist interessant, wenn man dann da hinguckt, was findet man in sich für Überzeugung? Was findet man denn da für Sätze? Das sind oft so negative Sachen. Ich kann sowieso nichts. Ich bin dumm. Ich werde das nie schaffen. Ich bin ein Versager. Ich bin wertlos. Ich sollte eigentlich ein Junge sein. Und diese sogenannten Glaubenssätze oder Identitätssätze, die kommen aus unserer Umwelt. Die haben wir gehört, ganz früh auf schon, sozusagen mit der Mutter mich eingesogen, quasi. Und es gibt auch richtige Sätze, die in uns sind, aber viele falsche. Und egal, ob sie richtig oder falsch sind, sie kommen erstmal nur von außen. Und einen Teil von diesen Sätzen verinnerlichen wir dann und die kriegen dann so eine Dynamik und die sind da und die sind in unserem Leben und die bestimmen unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und die sind uns oft gar nicht bewusst. Sie leben leider auch in Abwesenheit derer weiter, die sie in uns hineingesprochen haben. Vielleicht leben deine Eltern gar nicht mehr, die immer gesagt haben, oh, du bist schlecht. Nie kannst du was richtig machen. Vielleicht gibt es deine Eltern gar nicht mehr. In dir lebt diese Stimme weiter. Dieser falschen Identität und diesen falschen Glaubenssätzen, die müssen wir erstmal bewusst als Lüge enttarnen. Dann müssen wir sagen, das ist Lüge, das ist nicht Wahrheit. Und dann nach und nach loslassen. Und dann spricht Gott uns neue Sätze zu, die unsere wahre Identität ansprechen und ausmachen. Das macht er durch Gespräche mit anderen, das macht er durch Gebet, das macht er durch Predigten, das tut er, wenn du in der Bibel liest. Mit Gottes Hilfe können solche negativen Glaubenssätze, solche Identitätssätze verwandelt werden. Du sagst zum Beispiel, ich kann nichts. Dann kannst du dagegen setzen, ich kann das. Du kannst es auch natürlich mit der Bibel belegen, kannst sagen, ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Oder wenn du einen Glaubenssatz in dir hast, ich bin wertlos, dann kannst du sagen, ich bin wertvoll. Denn Gott sagt, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Wenn du denkst, ich sollte eigentlich ein Junge sein oder ein Mädchen sein, dann kannst du dagegen sagen, ich bin genau richtig. Denn Gott hat gesagt, ich habe dich schon in deinem Mutterleib geformt. Ich habe mir doch ausgedacht, was du werden sollst. Wie kannst du falsch sein? Ich kann das nicht. Dagegen kannst du setzen, ich kann das lernen. Das finde ich ganz faszinierend. Das ist so einer von meinen Glaubenssätzen. Ich kann das nicht. Und es gibt zwei Leute, die mir richtig aufgefallen sind, die einen positiven Glaubenssatz haben. Und das ist Emé und das sind Rietje. Die beiden, Emé beim Bau hier und Rietje beim Lobpreis. Das sind zwei, die sagen, ich kann das nicht, aber ich kann lernen. Erklär mir, wie das geht. Das macht doch nichts. Und ich dachte, wow, das stimmt, ich kann das lernen. Natürlich kann ich das nicht, ich habe es ja noch nie vorher gemacht. Ich kenne das Lied nicht, ich kann keine Wand verspachteln, ich kann sonst was alles nicht, aber ich kann das lernen. Das heißt doch nicht, dass ich es nicht tun soll oder darf. Birgit Schilling, das ist so eine christliche Supervisorin, die kennen vielleicht auch einige, die nennt diese negativen Sätze auch Bremser in unserem Leben. Und sie rät, dass man da Erlauber gegensetzt. Und diese Erlauber sollten sein, auf jeden Fall biblisch, sie sollten wahr sein, sie sollten ohne Vergleiche formuliert sein, sie sollten auf uns selbst bezogen sein. Und sie sollten auch möglichst kurz formuliert werden. Also, wer eine neue Identität aufbauen will, der muss erstmal die alte loslassen. Ja, der dritte Punkt. Kompetenz kommt dann. Die Frage nach der Kraft in mir. Gott löst unsere Fragen nicht magisch. Er sagt nicht, ja, ist klar, ist okay, ist ja gut. Wenn du gesagt hast, du hast da ein Problem mit, dann heile ich das eben und dann ist gut. Dann kannst du hier, jetzt machen wir eben schnell Gebet und dann kannst du hier rausgehen, alles ist fein. So macht Gott das nicht. Er macht es nicht ohne uns. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, das ist so, das steht in der Bibel. Aber leider wird die oft sabotiert durch dieses Nicht-Sein-Dürfen, durch dieses Gefühl der fehlenden Daseinsberechtigung und durch die falschen Identitätssätze. Wenn wir dann aber auf die neuen Ich-Sätze hören, Identitätssätze, die Gott in uns hineinspricht, dann kann seine Kraft mehr und mehr in uns wirken. Wir können dann die Kompetenz entfalten, dass wir Probleme erkennen und benennen, dass wir unsere Leben und unsere Gottesbeziehung wirklich selber gestalten und dass wir uns aktiv und kreativ ins Leben anderer einbringen können. Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, eine negative Selbstbeziehung ist keineswegs die Grundlage für eine positive Nächstenliebe. Die Liebe hat wohl die Demut zur Schwester, aber keinesfalls die Selbstverachtung zur Mutter. Also erst die Versöhnung mit Gott ermöglicht die wirkliche Versöhnung mit mir selbst, dass ich mich annehmen und akzeptieren kann. Und erst dann werde ich auch frei zur Versöhnung mit den anderen. Könnt ihr noch? Müsst ihr einmal aufstehen zwischendurch? Wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, ach, kann ich noch mal ein bisschen zurückdrehen? Ihr könnt noch, ne? Also ansonsten müssen wir es verschieben. Aber das ist der dritte Punkt, der ist wichtig. Versöhnung mit anderen. In Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, gleich wie auch der Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das ist die Voraussetzung für eine echte, harmonische Beziehung. Du sollst nicht nur die lieben, mit denen du dich sowieso gut verstehst, sondern du sollst die lieben, die stinkend sind und hässlich und doof, die einfach nur langsam sind und immer Blödsinn reden. Die sollst du lieben, die besserwisserisch und vorlaut sind, wie Christus uns liebt, wie er uns angenommen hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch stinkend waren und dreckig waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Gut, wir machen jetzt mal ein bisschen was Interaktives. Und zwar habe ich euch zwei kleine Geschichten mitgebracht. Eine Geschichte ist auf dem roten Zettel, auf dem blauen Zettel, eine auf dem grünen. Und zwar kriegt der linke Block einen blauen Zettel und der rechte Block auch und die Mitte kriegt einen grünen Zettel. Und die dürft ihr euch mal durchlesen. Lest euch die Geschichte einfach mal in Ruhe durch. erstmal noch nicht drüber reden, nur lesen. So, ich glaube, die meisten sind fertig. Ich habe so das ein oder andere Schmunzeln im Gesicht gesehen. Ich möchte jetzt mal einen nicht ganz Freiwilligen der Gruppe Blau nach vorne bitten. Das ist Olaf. Und einen Freiwilligen der Gruppe Grün nach vorne bitten. Ist nichts Schlimmes, tut nicht weh. Alles klar. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen, wunderbar. Ja, danke. Ja, so, herzlich willkommen Olaf, Maren. Ihr habt jetzt beide eine Geschichte gelesen, eine blaue, eine grüne Geschichte. Und ich möchte als erstes mal, mich interessiert, was ihr gelesen habt. Und ich möchte als erstes mal den Olaf fragen, was er denn so gelesen hat. Also hast du die Geschichte gelesen? Hat sie dir gefallen? Fandest du sie nachvollziehbar? Waren mehrere Leute daran beteiligt? Gab es Verfolgungsjagden? Hat sie ein Happy End? Könnte das heute auch noch passieren? Ja, danke. Reicht erst. Ja, Maren, also vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Wer hat denn die Geschichte erzählt? Jesus. Ah, Jesus hat die erzählt. Wie viele Personen waren daran beteiligt? Drei Personen. Wer waren die Personen?
Zwei Söhne, ein Vater und noch ein Vater.
Mhm. Um was ging es da inhaltlich? Die Liebe Gottes auch.
Ja.
Ja. Weißt du, wo die Geschichte spielte?
Auf irgendeinem Dorf.
Ja. Mhm. Wo war denn der Sohn unterwegs?
In der großen Stadt.
In der großen Stadt. An welchem Ort?
Überall. Ich denke nur auf dem Kudamm.
Mhm. Und wo hat er nachher, womit hat er sein Geld verdient?
Zum Schluss, also in der neuen Geschichte war
er... Was, in der Geschichte, die auf dem Zettel stand? Ihr dürft helfen. Ah, Toilettenmann. Es gibt hier Publikumsjoker. Mhm. Also er war... Mhm. Was hat dir an dieser Geschichte gefallen oder nicht gefallen?
Gefallen hat mir, dass der Vater von dem, der aus der Stadt kam, sofort gesagt hat, hier, ist egal, ich freue mich, dass du wieder da bist, der hat nicht gefilmt oder gemeckert, sondern hat ihm gleich wieder zu Klamotten gegeben und was zu essen und mit den Fingern und das fette Party.
Gab es eine Party für den Sohn, als er nach Hause kam.
Genau.
Mhm. Und wie könnte die Geschichte auch heißen? Das hast du schon gesagt.
Der verlorene Sohn,
genau. Vielen Dank. Danke, Olaf. Ja, der verlorene Sohn. Also das ist eine Geschichte, wo es irgendwie auch um Vergebung in Beziehungen geht. Und dieses kleine Experiment sollte euch mal so die Bedeutung von Sprache wichtig machen. Wenn wir uns unterhalten, über was reden wir eigentlich? Weißt du, über was ich rede, wenn ich nur so Andeutungen mache? Weißt du wirklich, über was ich rede? Oder verstehe ich dich, wenn du nur so ein paar Sachen sagst? Wie viel Potenzial haben wir eigentlich, aneinander vorbeizureden? In der Ehe, in der Beziehung, in der Gemeinde, an der Arbeit, wo auch immer. also jeder hat die Geschichte vom verlorenen Sohn erkannt. Aber jetzt ist ja mal die Frage, was hatte denn Blau eigentlich für eine Geschichte? Echt? Die gleiche? Sicher? Woran bist du so sicher? Alles klar. Also Frank hat mit Plan B ist er zur richtigen Lösung gekommen. Natürlich, das Blatt sah ungefähr genauso aus. Aber von den Antworten von Olaf könnte man es nicht sicher wissen. Vielleicht war die Geschichte Blau auch eine andere. Vielleicht, kann sein. Also, in diesem kleinen Experiment, da ging es nur um offene und geschlossene Fragen. Das ist ja, Kommunikation ist so viel weitreichender, die ist so komplex, so viel komplizierter. Aber wie schnell geben wir uns mit Antworten zufrieden, weil wir davon ausgehen, der andere meint doch sowieso das Gleiche wie wir. Ist doch, ich habe doch verstanden, was er gesagt hat. Ich sage irgendwas, er sagt ja, sag ich alles klar. Ah, aber vielleicht hat er was ganz anderes gemeint. Vielleicht hat er zu was ganz anderem ja gesagt als ich. Es gibt ein Buch, das heißt Die sieben Gesprächsförderer. Und da steht drin, durch Fragen bekommst du Informationen, durch weiterführende Fragen bekommst du mehr Informationen und durch Nachfragen bekommst du genauere und gesicherte Informationen. Das ist von Klaus Blickhahn. Das sollte man öfter mal beherzigen in unseren Gesprächen. In dieser Geschichte verlorenen Sohn, da mangelt es auch an Kommunikation. Also tatsächlich, der junge Sohn sagt, ich will mein Erbe und tschüss. Der ältere Sohn sagt, nie hast du mal ein paar Würstchen rüberwachsen lassen zum Grillen. Und der Vater sagt, hä? Wieso? Es war doch schon immer, das, was mir gehört, gehört auch dir. Was willst du eigentlich? Die Familie, die hat vieles vorausgesetzt, aber über wenig geredet. Trotz allem ist es schön zu sehen, Versöhnung ist möglich, zumindest zwischen dem jüngeren Sohn und dem Vater. Ob Versöhnung zu dem älteren Sohn möglich war, das wissen wir nicht von der Geschichte. Aber zumindest beginnt da die Kommunikation, dass der Vater sagt, es gehört doch alles dir. Vielleicht hat er es noch nie gesagt oder der Sohn hat es noch nie gehört. Aber jetzt wurde es gesagt und vernommen. Das Grundproblem beider Seiten ist dieses Misstrauen. Beider Söhne ist das Misstrauen, dass sie dem Vater einfach nicht wirklich vertrauen, dass sie denken, der Vater gönnt mir das nicht, der Vater will nicht. Das denken sie, das ist aber gar nicht so. Der Vater will den Söhnen nur das Beste. Und die Söhne haben das Gefühl, ich muss immer alles tun, was er sagt. Ich muss mir seine Anerkennung verdienen. Ja. Ich habe hier noch ein paar Beispiele für Missverständnisse, für Kommunikation, die auch mal daneben geht. Auf diesem schönen Bild, können Sie alle lesen? Ich bekomme einen Suppenhuhn. Ist nicht wahr. Hätte man das nicht mit Ultraschall feststellen können? Ah. Ist ja richtig, ne? Läuft das oft ab? Ja, das ist nichts, was er gesagt hat, das ist, was sie gehört hat. Ich heiße Maya und sie? Ich nicht. Also, das ist schon witzig, so karikiert. Im wirklichen Leben leider manchmal gar nicht so witzig. Im wirklichen Leben ist das manchmal richtig Ursache für Streit und für Konflikte. Ja, wenn man aneinander vorbeiredet. Leider gibt es auch unter uns Christen häufig Streit. Man ist sich uneins über dies und das, man redet mehr übereinander als miteinander, man versteht den anderen nicht. Manchmal verletzen wir uns gegenseitig ohne Absicht, manchmal auch mit Absicht. Manchmal bin ich schuld, manchmal ist der andere schuld. Manchmal haben wir einfach aneinander vorbeigeredet, weil wir uns nicht wirklich zugehört haben. Wir haben eine andere Sprache gesprochen, ohne es zu merken. Das Resultat ist Entfremdung, Verletzung, Bitterkeit, Selbstvorwürfe und, und. Erinnert ihr euch an Franks Predigt letzte Woche? Frank hat damit begonnen, dass er gesagt hat, ich bin über eine rote Ampel gefahren, die blitzt, ich bin meinen Führerschein los, die Ampel ist schuld. Dazu habe ich auch noch ein schönes Bild gefunden, das konnte ich euch nicht vorenthalten. Böser, böser Baum. Was kann der Baum dafür, dass der Mann dagegen gefahren ist? Okay, der Baum ist natürlich nicht schuld, aber wie ist denn das mit der Schuld? Erst wenn wir wissen, was die Ursache für Entzweiung ist, dann bekommt die Versöhnung auch eine realistische Chance. Die Ursachen herauszufinden bedeutet allerdings echt harte Arbeit und Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem anderen. Versöhnung heißt nicht Schwamm drüber, Waffenstillstand. Bei Versöhnung, da geht es um mehr als um Neutralität. Es geht um dieses entschlossene Niederreißen von Mauern. Und das ist erst dann möglich, wenn Jesus uns versöhnt hat, wenn wir uns haben versöhnen lassen. Also es geht nicht um die Beilegung irgendeines Streites auf der kognitiven Ebene, auf der rein verstandesmäßigen Ebene, sondern auf der Herzensebene. Wir wollen oft gar nicht so in die Tiefe gehen. Wir bitten oberflächlich um des lieben Friedens Willens um Verzeihung, aber die Herzen bleiben voneinander abgewandt. Wir sagen, ach, entschuldige, ich wollte dir nicht wehtun. Verzeihung war keine Absicht. Tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Ist das Versöhnung? Manchmal kann man sich auch gar nicht auf den anderen einlassen, weil man keinen Zugang zum eigenen Herzen hat. Wir sind selber verletzt und verbittert, wir sind verhärtet, wir machen uns selber Vorwürfe. Und erst wenn wir Gott in unser Herz lassen, dann haben wir Zugang zu unserem eigenen Herzen. Also das heißt, der erste Schritt im Heilungsprozess oder im Versöhnungsprozess, der besteht darin, vor Gott, vor uns selber, ehrlich zu werden. Ehrlich und wahr. Das ist wichtig. Die Versöhnung betrifft immer beide Richtungen, zu Gott hin und zum Nächsten hin. Also genauso wie ein Sündenbekenntnis vor Gott konkret sein muss, gehört es auch bei den Mitmenschen dazu, das Vorgefallene konkret beim Namen zu nennen. Womit habe ich dich verletzt? Dies genau hast du mir angetan. Also als Täter muss ich mit meiner Tat konfrontiert werden. Und dann muss ich genau dafür Vergebung erhalten, sonst bleibt Versöhnung halbherzig. Und als Opfer muss ich konkret die Schuld des anderen an mir benennen, um dann auch konkret diese Schuld zu vergeben. Je konkreter die Schuld eines anderen an mir und auch meine Schuld am anderen benannt wird, desto konkreter kann Vergebung sein und desto konkreter wird auch Versöhnung. Manchmal hilft es, wenn man einen Schuldbrief schreibt, wenn man aufschreibt, das und das ist alles schiefgelaufen, da bin ich verletzt worden, nicht um diesen Brief dann abzuschicken, sondern um für sich selber seine Gefühle klarzukriegen. Was ist eigentlich genau das, was mich so verletzt? Es geht darum, sich selber Verletzungen einzugestehen, Enttäuschungen einzugestehen. Dann kann man manches in der Seelsorge aufarbeiten und dann einige Dinge mit den betreffenden Personen aufarbeiten. Ja, ich kürze das mal ein bisschen. Also es ist wichtig, konkret zu sein, sowas zu benennen. Ich mag es nicht, wenn, also zum Beispiel, ich mag es nicht, wenn du immer die Zahnpastatube offen lässt. Kinkerlitzchen, ne? Aber schon manchmal Ursache für Streit. Gibt aber auch größere Sachen. Ich mag es nicht, es macht mich eifersüchtig, wenn du anderen Frauen hinterher guckst. Es verletzt mich, dass du mich nicht ausreden lässt. Ich bin enttäuscht, dass du mein Vertrauen missbraucht hast. Es macht mich wütend, dass du mehr Zeit für die Kinder hast als für mich. Ich habe Angst, dass du mich wieder schlagen wirst. Wichtig bei solchen Sachen ist, Ich-Botschaften zu bringen. Keine Verallgemeinerungen. Immer machst du. Immer wenn, dann. Niemals hast du das und das gemacht. Keiner sagt mir jemals und so weiter. Vielleicht bist du auch gar nicht persönlich verletzt, aber es gibt einen Konflikt auf der Sachebene. Auch hier gilt konkret werden. Es gibt noch ein biblisches Beispiel dafür. Das steht in Galater 2, 11 bis 14. Da steht, dass Paulus, ja, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war in Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus hatte sich dem Gruppendruck gebeugt. Er hatte sich vorher immer mit den Heiden hingesetzt und gegessen. Das dürfen die Juden aber nicht. Kaum kamen die Juden aus der Beschneidung, hat er gesagt, ich esse heute jetzt nicht mehr mit euch. Ich habe es mir anders überlegt. Und Paulus reagierte darauf, indem er Petrus vor allen zusammenstaucht. Das finde ich höchst interessant. Vor allen, öffentlich, sagt er, Petrus, du bist ein Heuchler. Das ist eine falsche Lehre. Du bist total inkonsequent. Das ist nicht dein Ernst, Petrus. So kannst du nicht leben. Aber diese Meinungsverschiedenheit wurde auf der Sachebene bearbeitet. Die Beziehung zwischen Petrus und Paulus hat dadurch nicht gelitten. Dieser Konflikt wurde nicht unter den Teppich gekehrt. Ich meine, was wäre sonst auch aus uns geworden? Sonst gäbe es uns ja heute nicht, wenn man das mal weiterdenkt in der Konsequenz. Ich habe da mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass Petrus Paulus vergeben musste? Ich meine, Paulus hat den voll zusammengeschissen. Ja, also bestimmt war Petrus im ersten Moment irgendwie verletzt davon. Aber wenn Paulus vergeben werden müsste, hieße das ja, Paulus ist schuld. Ist Paulus schuldig geworden? Ah, Moment mal, war das nicht irgendwie anders? War nicht jetzt gerade Petrus der schuldig geworden ist? Nicht Paulus war schuld, Petrus war schuld. Petrus hat geheuchelt. Petrus hat gesagt, nee, ich gehe da nicht mehr hin mit denen zum Essen. Paulus hat gesagt, das ist nicht in Ordnung. Natürlich hat es wahrscheinlich erstmal verletzt. Wenn das jemand zu uns sagen würde, wären wir auch verletzt. Aber die Schuldfrage, ne, muss man echt genau betrachten dabei. Das würde bedeuten, nicht immer, wenn mich jemand verletzt, ist der andere auch schuld. Vielleicht bin ich derjenige, der Vergebung benötigt, weil mein Verhalten falsch war. In Matthäus 7, 1 bis 5 steht, kennt ihr wahrscheinlich auch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet und so weiter. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht? Also, wir haben ja alle ein paar Splitter, die wir in der Gemeinde sehen. Nehme ich mal an, jeder sieht so einen Splitter. Das Interessante ist, je mehr Splitter du in der Gemeinde siehst, desto mehr Balken sind in deinem eigenen Auge. Das Gute ist, je mehr Balken in deinem Auge sind, wenn du die alle zu Gott bringst, dann kann Gott daraus Bauholz machen. Und dann kann er sein Reich bauen. Ja, tatsächlich gibt es auch Stellen in der Bibel, wo der andere an mir schuldig wird. Das gibt es auch zum Beispiel in dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, wo Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Gibt es auch 7-mal oder was? Und dann sagt Jesus, nein, 70-mal 7-mal. Die Geschichte ist sehr interessant, ihr könnt die nachlesen, Matthäus 18, 21. Wollt ihr noch ein biblisches Beispiel hören oder könnt ihr nicht mehr? Schon spät, ne? Wir wollten noch Abendmahl machen. Ich glaube, es ist schade, ich hätte euch es gerne erzählt, aber aufgrund der Zeit, was, einen Daumen hoch weitermachen? Ja, ihr müsst sagen. Ihr könnt noch? Mach weiter. Nicht, dass nachher jemand sagt, oh Martina, wenn die das nächste Mal predigt, komme ich nicht, das dauert immer so lange. Also, okay. Ja, ich befürchte nicht. Ich hätte noch viel mehr vorbereiten können. Also, es gibt noch ein Beispiel im Neuen Testament, wo es Versöhnung gibt. Versöhnung zwischen Christen. Und zwar ist es so, dass in der Apostelgeschichte 13, Vers 13 steht, dass Paulus und seine Gefährten von Paphos abfuhren. Das ist die erste Missionsreise übrigens. Und sie kamen nach Perge in Pamphylien und Johannes trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Da liest man mal so drüber, ne? Ja, Johannes Markus heißt er. Der trennte sich und fuhr nach Hause. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht hat er Nachricht gekriegt, seine Frau hat gesagt, hier, Alter, komm nach Hause. Vielleicht war seine Mutter krank. Vielleicht hat er aber auch gesagt, mit euch will ich nicht mehr ziehen. Oder es ist ihm alles zu viel geworden. Oder der Missionseifer hat einfach nachgelassen. Wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht hat er auch Heimweh gehabt. Aber es hat Konsequenzen gehabt, dass er von der Missionsreise früher nach Hause fuhr. Und da steht in Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 41. Das ist dann die zweite Missionsreise. Nach etlichen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus aber hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen war und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. So, was hat er nun davon? Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Ups, was ist das denn? Zweite Missionsreise beginnt mit einem Streit. Also die Leute, die da gerade Gemeinden bauen wollen, die trennen sich. Und wie soll das denn gehen? Ist das nicht hier mit Einheit und Harmonie? Das war doch irgendwie so wichtig. Ah, ja, ist ja auch wichtig. Aber manchmal ist eine Trennung auf Zeit auch gut. Je nachdem. Interessant ist, was weitergeht. In 1. Korinther 9, Vers 6 steht, oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlasten? Zusammenhang könnt ihr nachlesen. Interessant ist, Paulus und Barnabas arbeiten offensichtlich wieder zusammen. Das heißt, sie haben sich da also mal getrennt, haben sich in einer heftigen Auseinandersetzung zerstritten und jetzt haben sie sich versöhnt und arbeiten wieder gemeinsam. Und in Kolosser 4, Vers 10 steht, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Da sagt Paulus also sogar, also der Johannes Markus, sorgt für den. Versorgt ihn gut. Das heißt, diese Entfremdung, diese Entzweiung, die 12 Jahre vorher bei dem Aufbruch zur zweiten Missionsreise stattgefunden hat, die ist offenbar überwunden worden. Dass Paulus Markus an dieser Stelle persönlich erwähnt, das ist wirklich ein Zeichen für dieses Versöhnungswerk Christi. Und dann gibt es noch einmal in 2. Timotheus 4, Vers 11 die Stelle, wo Paulus sagt, nun Lukas ist bei mir, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Sogar nützlich zum Dienst. Gut, ich möchte schließen mit 4 Punkten. Wie ein Weg zur Versöhnung aussehen kann. Und zwar ist wichtig einmal Einsicht in die eigene Schuld. Ich habe Fehler gemacht. Ich lebe im Streit. Konkret ist meine Sünde das und das. Dann kommt das Bekenntnis der Schuld. Wenn irgend möglich, dann spricht diese Schuld in Gegenwart eines Mitchristen aus. Dann kommt der Zuspruch der Vergebung. Also nach dem Bekenntnis ist es wichtig, zu Jesus zu beten, um Vergebung zu bitten. Und Jesus vergibt dir und er versöhnt dich. Und dann kann der Zuspruch folgen in der Vollmacht Jesu: Dir ist diese Sünde vergeben. Diese deine Sünde, die du bekannt hast. Und als viertens Wiedergutmachung, dass mir die Schuld vergeben ist und ich versöhnt bin mit Gott, sollte sich in der Bereitschaft erweisen, wieder gut zu machen, was ich zerstört habe, soweit möglich. Und auch andere dann um Vergebung zu bitten. Zum Abschluss. Wisst ihr, was das höchste Gebot ist? Das erste. Welches ist das größte Gebot? Also Jesus, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also, wir sollen Gott lieben, Versöhnung mit Gott ist wichtig. Den Nächsten lieben, Versöhnung mit anderen. Und dich selbst lieben, Versöhnung mit mir selbst. Lasst euch versöhnen mit Gott, mit euch selbst und mit den anderen. Amen.